Herzlich willkommen
bei der farbenfrohen Ruhreule.
Ein wertschätzender Podcast
aus dem bergigen Frontenberg
mit anrührenden Gästen
über Themen, die ermutigen.
Mit Rebecca
und Seba. Jetzt kommt die Folge mit
Mario Löhr.
Mario Löhr, Bergmann, Menschen, Landrat.
Genau, die Ruhreule hat heute mal wieder so ein bisschen die große Politik zu Gast.
Mario Löhr tritt am 14. September nochmal an.
Ich hatte mich gefragt, was so ein Landrat eigentlich macht.
Und?
Naja, eine Menge. Also ich finde im Vergleich zu so einer Bürgermeisterin oder auch einem Landtagsabgeordneten, da weiß man nicht unbedingt so wahnsinnig viel, ja, was da konkret hintersteckt. Das ist irgendwie so eine politische Zwischenebene, die man nicht immer so aktiv wahrnehmen kann, glaube ich.
Ja, und gleichzeitig hat der Kreis schon eine große Bedeutung im Alltag der Menschen. Fahrzeug anmelden, Ausländerbehörde, Gesundheitsamt.
Oder wenn man geblitzt wurde.
Genau. Also der Kreis ist schon ein wichtiger Teil der öffentlichen Daseinsfürsorge, wie man so schön sagt. Das ist schon ein umfangreiches Portfolio.
Ja, und am Ende wird es eben alles vom Landrat verantwortet.
Sogar unterm Bußgeldbescheid steht ja sein Name.
Ja, und sein Name, das ist Mario Löhr und über den hören wir jetzt nochmal ein paar Infos, bevor das Gespräch beginnt.
1971 wurde er in Werne geboren und hat viel Fußball gespielt.
Nämlich bei den Sportfreunden Werne, da stand er im Tor und hat sogar bis in die Bezirksliga geschafft.
1988 ist er zur Ruhrkohle gegangen und hat dort eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. Heute ist er verheiratet, hat einen Sohn, zwei kleine Töchter und wohnt in Selm. Sein Hobby hat er zum Beruf gemacht und beschäftigt sich auch nach der Arbeit noch mit Landratsangelegenheiten.
Dann hören wir mal, was der mächtigste Mann im Kreis Unna zu sagen hat.
Ab geht's!
Mario, du hast angefangen als Industriemechaniker und warst dann auch einige Zeit unter Tage. Was hast du damals erwartet, was dich in diesem Beruf, ja, was da auf dich zukommt und was hast du wirklich erlebt?
Ich glaube, in dem Alter habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, sondern mir ging es damals in der Ausbildung darum, dass ich eine hohe Ausbildungsvergütung habe, weil ich mir vieles leisten wollte, weil ich aber auch meine Mutter unterstützen musste. Und ich wusste eben, dass man nach der Ausbildungszeit eben auch einiges verdienen kann. Andersrum habe ich schon mitgekriegt, dass das Thema Kameradschaft gerade unter Tage eine ganz große Bedeutung hat. Und das prägt mich auch heute noch. Da lege ich absoluten Wert drauf. Kameradschaft, Loyalität, Vertrauen. Und das konnte ich aber unter Tage zum Beispiel auch erleben.
Ist das nicht eigentlich schon fast eine Klischee-SPD-Biografie?
Das kann man so auslegen. Jetzt muss ich ganz offen sagen, ich komme nicht aus dem reinen SPD-Haus. Also würde ich jetzt mal für mich selber so beurteilen. Ich mache Politik deswegen, weil ich es absolut gerne mache, von voller Überzeugung. Und ich bin damals von jemandem angesprochen worden, in die SPD reinzugehen. Und dann habe ich mich natürlich mit Themen auseinandergesetzt. Wenn man das aber heute betrachtet, liegen die großen Parteien ja gar nicht groß auseinander. Man sagt mir auch in Selm nach, dass ich der Schwärzeste unter den Roten bin. Ich sage aber immer, mir geht's immer um die Sache. Ich will gestalten, ich will entwickeln und du musst alle versuchen mitzunehmen, fast alle, zumindest die Demokraten. Und ich will die von meinen Themen überzeugen.
Und trotzdem gibt es ja auch eine Nähe von so aus diesem Bergbauding, Kumpel und so.
Nein, das ist sicherlich SPD, ne? Klassisch, war das sicherlich die SPD und da fühle ich mich auch wohl. Darum habe ich ja auch relativ schnell, als ich bekannt gegeben habe, ich will wieder Landrat werden, auch deutlich positioniert hier, ich stehe für die SPD, auch in schwierigen Zeiten, denn es hängt ja letztendlich immer von handelnden Köpfen an, ab. Es geht nicht um die Partei, sondern die handelnden Köpfe zu der jeweiligen Zeit prägen ja auch die Partei. Und ich fühle mich da wohl. Für mich gibt es da jetzt auch gar kein Hin- und Her-Wankeln. Also ich fühle mich da ganz gut aufgehoben.
Wie verlief denn der Übergang aus deinem Erwerbs- und Berufsleben hin in die Politik?
Der Grund war eigentlich, ich war sehr getrieben durch den Sport, habe Fußball gespielt, wollte immer spielen, wollte nie auf einer Bank sitzen und. Dann kam aber eine Verletzung dazu, dass ich eben erhebliche Probleme im Rücken hatte und ich konnte keinen Sport mehr machen. Und ich habe dann mir was anderes gesucht. Politik hat mich immer interessiert, habe auch im Fernsehen das vielfach verfolgt, hatte aber noch gar nicht so die Bezüge und den Kontakt, sag ich mal, in die Kommunalpolitik. Konnte das gar nicht so unterscheiden, was das alles bedeutet.
Wann kamen die Bezüge?
Ja, das kam dann eigentlich mehr oder weniger Da war ich nicht, sicherlich ein bisschen früher schon, als ich so 25, 26 war, fing das mehr oder weniger an, dass ich mich für Politik interessiert habe. Lag aber auch daran, dass ich eben bei meinem damaligen Arbeitgeber auch Betriebsrat war.
Ah, ja.
Da bin ich Betriebsratsvorsitzender geworden und das hatte mich dann auch geprägt. Und dadurch habe ich natürlich auch viel lernen dürfen, mein Wissen weiterentwickelt. Und das waren dann so die Gründe, dass ich gesagt habe, jetzt will ich politisch auch aktiv werden und bin dann eben auch in die SPD eingetreten. Ne?
Und bist dann in welches Amt zuerst gewählt worden?
Na, das fing, oder das muss man nochmal sagen, mit ausschlaggebend war jemand gewesen, der heute gar nicht mehr so von meiner Partei geliebt war. Das war Gerd Schröder. Zu der Zeit, sage ich mal, als er politische Verantwortung übernommen hat, muss man sagen, hatte Deutschland Riesenprobleme. Und was ich eben an dem wirklich geschätzt habe, ist nicht nach hinten gucken, nach vorne. Wir müssen jetzt anpacken. So schwierig die Entscheidungen sind, das, was er heute macht, da bin ich nicht mit einverstanden. Aber damals hat er mich schon geprägt. Und ich kann aber auch die Bürgerinnen und Bürger verstehen, die sehr gefrustet waren, auch sich gegen die Partei und gegen seine Person gestellt haben. Aber ich glaube, für Deutschland waren es richtige Entscheidungen.
Und in welches Amt bist du dann zuerst gewählt worden?
Ach genau, das war ja die Frage. Auch das war eine Geschichte. Ich sollte damals in Selm einen Wahlbezirk übernehmen zur Kommunalwahl 2004.
Das sollen die Jungen dann immer gleich mal machen, ne?
Das sollten die Jungen dann gleich machen. Und dann haben sie mir gesagt, Reserveliste ist gar nicht wichtig. Todsicherer Wahlbezirk. Ich bin gelaufen wie ein Geisteskranker, habe Hausbesuche gemacht. Nachher haben aber 12 Stimmen gefehlt. Ach. Und dann, siehe da, war gar nicht so sicher. Aber die älteren Kolleginnen und Kollegen waren zumindest abgesichert. So, und dann hatte ich so einen Ehrgeiz gehabt, dass ich gesagt habe, okay, nach der Kommunalwahl, die lief noch nicht so optimal. Dann hat der Stadtverbandsvorsitzende gesagt, er hört auf und dann hat man mich vorgeschlagen. Ich habe aber auch großes Interesse bekundet. Also da war ich dann Parteivorsitzender.
Aber noch nicht im Stadtrat?
Doch, nee, nicht im Stadtrat, aber Stadtverbandsvorsitzender in Sölln.
Genau. Also so ein bisschen der Parteiführer, aber eben nicht im Zwischenamt. Und wann ging es dann Richtung Stadtrat?
Ja, da muss man wissen, dass... Ich bin im Januar 2005 Stadtverbandsvorsitzender geworden. Dann hat die Partei mich gefragt, na, was hast du denn jetzt noch für Ziele? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte 2009 Bürgermeister
werden. Ah, ja.
Da haben sie mich natürlich alle angeguckt. So ungefähr, naja, jetzt hat er, was hat er jetzt getrunken? So, und da habe ich eigentlich alles drauf aufgebaut, hatte aber auch viele Unterstützer in der SPD. Ne? Ich bin dann zunächst Ortsvereinsvorsitzender geworden, 2026 für den Ortsteil Sölm.
2026, glaube ich, aber.
2006, Entschuldigung. Und bin dann 2007 Fraktionsvorsitzender gleichzeitig auch geworden. Und da fing das eigentlich an. Und da habe ich eigentlich Politik richtig lieben gelernt. Ne? Mir waren immer die Bürgerinnen und Bürger wichtig, aber eben auch meine Stadt, weil ich immer sage, nicht nach hinten gucken, so schwierig die Zeiten sind, Kopf hoch, anpacken, hochkrempeln, wir kriegen das irgendwie hin. Und diese Botschaft habe ich eben auch in Richtung der Bürgerschaft gesagt. Und ich glaube eben auch, sagen zu dürfen, wenn du was erreichen willst, sowohl in der Politik, aber auch in der Verwaltung, musst du Verantwortung übernehmen und das kannst du nur als Erster. Da mitschwimmen, das habe ich auch erlebt, da komme ich nicht weiter, aber wenn du an erster Stelle bist, kannst du schon wichtige Entscheidungen umsetzen, musst aber auch die Menschen davon überzeugen, Politik davon überzeugen und ich glaube, das gelingt mir an der einen oder anderen Stelle ganz gut.
Und dann bist du 2009 tatsächlich auch gewählt worden.
Genau, ich hätte, glaube ich, 4 Mitbewerber gehabt. Und dann hat man damals gesagt, weil ich hatte damals den Arbeitgeber auch gewechselt, bin dann zu der Rebmann-Gruppe gegangen. Da war ich dann Schlosser gewesen und Staplerfahrer. Dann hat man das so abgetan, ach, der Staplerfahrer, was will der denn? Nebenbei, muss man sagen, hatte ich dann noch eine weitere Ausbildung gemacht zum Kaufmann. Habe bei der Rebmann-Gruppe dann aber auch die Möglichkeiten gehabt, kaufmännischer Leiter zu werden, Betriebsleiter. Und das hat mir alles dabei geholfen, ganz anders zu denken. Und habe dann gesagt, so, jetzt will ich Bürgermeister werden. Da hat man dann auch Vorurteile gehabt, wie will denn einer aus der Rebmann-Gruppe Bürgermeister werden? Ich habe dann nur gesagt, eure Bereiche in der Größe, das ist bei Rebmann, sage ich mal, vielleicht eine Niederlassung, das fand man nicht so gut. Aber ich glaube, das würde heute keiner mehr sagen, der Lörr kann keine Verwaltung leiten. Ich habe da viel Rüstzeug mitgekriegt, aber auch eben dieses positive Denken. Ne? Nicht immer nur meckern und klagen, anpacken.
Man will ja auch nicht nur Verwalter in der Verwaltung, man möchte ja auch ein paar Gestalter haben.
Genau. Ja, und vielleicht auch Abläufe ändern, weil die Rahmenbedingungen sich auch geändert haben. Und ich bin in Selm zum Beispiel Bürgermeister geworden. Wir hatten gerade eine Haushaltskonsolidierung. die dazu geführt hat, ich durfte kein neues Personal einstellen und wir mussten drastische Schritte einleiten. Wir mussten uns vom Gebäude trennen, Aufgaben, freiwillige Aufgaben zurückfahren. Es ging um die Diskussion, schließen wir ein Freibad oder nicht. Da muss man sagen, wir haben einen harten Kurs gefahren. Es gab aber zu Glück viele Bürgerinnen und Bürger, die gesagt haben, wir wollen das erhalten, was auch richtig war. Aber man musste erstmal Pol halten. Und die schwerste Aufgabe, die ich sicherlich hatte, war damals, dass wir die Grundsteuer B verdoppelt haben. Von 440, ich hatte damals 900 Punkte gefordert. Das hat schon dazu geführt, dass du schon schlaflose Nächte hattest, ne, weil du ja den Bürger direkt auch ins Portemonnaie gefasst hast. Und ich konnte das bei jedem Einzelnen auch verstehen, dass der Frust groß war. Ja. Aber für die Stadt, weil man mich auch gefragt hat, bist du eigentlich verrückt, warum machst du das denn? Dich wird doch nie wieder einer wählen. War aber immer wieder meine Aussage, dass ich gesagt habe, für die Stadt war es aber die richtige Entscheidung. Und mein Glück ist einfach, dass ich auch immer wieder sage, gut, und wenn das so ist, dass du nicht wiedergewählt wirst, ich habe jederzeit die Möglichkeit, sicherlich zu meinem alten Arbeitgeber zurückzugehen. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass ich auch woanders einen Job finden kann. Und das hat mir vieles auch einfacher gemacht bei meinen ganzen Entscheidungen. Also ich habe es nicht davon abhängig gemacht, bleibst du dann im Amt.
Und Spoiler, du wurdest wiedergewählt 2014.
Ich wurde dann wiedergewählt 2015. 15? Ich hatte ja damals war ja die Wahlzeit, sechs Jahre, ja, genau. Und man hatte dann nochmal was geändert. Ich hatte die vollen 6 Jahre ausgeschöpft. Mhm. Und das hat sie eben gezeigt, dass Politik absolutes Vertrauen hatte. Ich hatte keinen Mitbewerber gehabt und habe dann 79% bekommen.
Das ist beachtlich. Und dann hast du dir gedacht, Bürgermeister war noch nicht das Ende der Fahnenstange, ich möchte Landrat werden.
Ja, man muss schon sagen, wir haben dann in der zweiten Periode sowohl Politik, Bürger und ich auch mit meiner Verwaltung vieles hingekriegt. Wir haben viele Themen angeschoben. Ich merkte aber auch, dass bei der Verwaltung auch die Kapazitäten nicht mehr da waren. Und jeder, der mich kennt, der weiß auch, also der Löhr ist jetzt nicht einer, der setzt sich da hin und wartet ab, bis alles fertig ist. Und ich habe auch einmal gelernt, du musst auf einen Höhepunkt auch mal aufhören. Und ich glaube, dass...
Ja, man soll gehen, wenn die Leute es noch ein bisschen schade finden und nicht im Grunde schon...
Nein, zum damaligen Zeitpunkt haben die das gar nicht so schade empfunden.
Ah, okay.
Weil wenn du permanent eine Baustelle vor der Tür hast und auch, wir reden ja auch über Geldsummen da war die Kritik schon groß. Heute hört sich das mittlerweile anders an. Ne? Da bedauert man schon, dass man nicht mehr da ist. Aber auch alles hat seine Zeit, so ehrlich muss man ganz einfach sagen. Ne, zum damaligen Zeitpunkt war es aber für mich, dass ich gesagt habe, ich habe eine regionale mit angeschoben. Wir haben da richtig was für die gesamte Stadt hinbekommen. Wir haben Gewerbegebiete erweitert, wir haben Unternehmen angesiedelt, wir haben Wohnraum geschaffen. Die Stadt hatte eigentlich, man hatte Entwicklung vorhergesagt, dass wir schrumpfen würden auf 23.500 Einwohner. Wenn man heute guckt, wir haben eine Stagnation erreicht. Wir haben Leute gewinnen können mit einer anderen Einkommensteuer. Wir haben gute Zahlen im Bereich der Gewerbesteuer. Als ich damals angefangen habe, lagen wir bei 5,6 Millionen, mittlerweile bei circa 18 Millionen. Das kommt ja schon von irgendwo her, dass eben die Unternehmen, die Bürger Vertrauen zur Stadt hatten, auch zu meiner Verwaltung, auch zu der Politik. Und das waren positive Entwicklungen. Und dann konnte ich auch sagen, mit gutem Gewissen, ey, jetzt kannst du zumindest den nächsten Schritt versuchen. Ich glaube, wenn ich Bürgermeister geblieben wäre, hätte ich vielleicht auch die dritte Wahl gewonnen. Aber ich habe gesagt, ich will eine neue Herausforderung am Versuchen. Ne?
Und dann war die Entscheidung, ich kandidiere als Landrat.
Ja, nachdem ich mich mit Michael Macchiola unterhalten habe.
Ich dachte mal, hinter dem Wort Landrat muss das Wort Macchiola kommen. So bin ich aufgewachsen. Der war ja auch unglaublich lange, ne?
Ja.
16 Jahre oder so?
Nein, genau das war er gewesen. Sicherlich kann man auch sagen, der Kreis Unna war auch eine rote Hochburg. Mhm. Das kann man so nicht mehr sagen, aber letztendlich ist er von den Menschen auch gewählt worden. Dann ging es gar nicht mehr nur um die Partei, sondern Michael Macchiola hat als Mensch absolut überzeugt. Er war auch sehr bürgernah, hat sich gerade um die sozialen Themen eben gekümmert. Und das ist mir heute genauso wichtig, nämlich die brauchen unsere Hilfe, sowohl in anderen Bereichen auch. Und Michael Macchiola hatte ich angesprochen gehabt. Damals ging es ihm noch nicht so ganz gut. Auch das ist, glaube ich, allen soweit bekannt. Aber er hat auch gesagt, nee, er möchte jetzt nicht mehr. Und das war dann für mich ein Grund, mich bei meiner Partei zu bewerben, ob die mich unterstützen.
Okay. Lass uns mal über das Landratsein reden. weil ich bin politisch, glaube ich, überdurchschnittlich interessiert und trotzdem halte ich das für ein relativ abstraktes Amt. Also man kann da als Bürgerin oder Bürger nicht so wahnsinnig viel mit anfangen, wie zum Beispiel mit Bürgermeisterin. Ich glaube, abstrakter ist nur noch Regierungspräsident. Aber was macht denn so ein Landrat? Was sind die typischen Aufgaben eines Landrates?
Also ich gebe dir recht, der Bürger sieht erstmal nur die Bürgermeisterin und den Bürgermeister. Das ist auch richtig so. Es sind eben aber viele Aufgaben, die wir als Kreis zum Beispiel übernehmen. Eins der wichtigsten Aufgaben, was ich zum Beispiel als Landrat habe, ist ja, dass ich auch Behördenleiter der Kreispolizeibehörde bin.
Ja, auch, das finde ich krass übrigens.
Ja, das, bei den Großstädten gibt es die Polizeipräsidenten, aber auf Landratsebene ist das eben so geregelt, dass dann auch der Landrat automatisch mit der Behördenleiter ist.
Macht man dann so mit, ne?
Ein bisschen Polizeileiten. Ja, so einfach ist das nicht. Ich meine, auch da bei der Polizei braucht man gute Leute. Das habe ich sowohl mit dem Abteilungsleiter, gute Direktionsleiter, aber die gesamte Struktur, ganze Behörde funktioniert eigentlich. Und wir haben auch viele Erfolge, sag ich mal, im Kreis Unna, die man leider, sag ich mal, so nicht immer in die Presserei geben kann. Ich kann aber für die Bürgerinnen und Bürger immer noch sagen, sie brauchen sich keine Sorge machen. Sie sind gut aufgehoben und wir haben ein gutes Miteinander mit den Städten, auch mit den Ordnungsämtern zum Beispiel. Aber das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Aufgabe.
Ja, was noch?
Eine weitere wichtige Aufgabe, und da bin ich gerade ins Amt ja erst reingekommen, war zum Beispiel oder ist unser Veterinäramt. Wir haben ja dann auch zwei Tierskandale gehabt mit Schlachthöfen, sowohl in Werne als auch in Sölm.
Ja.
Da habe ich dann so gleich das raue Leben erstmal erlebt, weil man mir deutschlandweit ja vorgeworfen hat, er hat noch nie was getan für den Tierschutz. Dabei habe ich mich immer gefragt, aber ich bin noch gar kein Jahr im Amt, was wollt ihr eigentlich? Und auch hier kann ich sagen, die Anschuldigungen waren groß. Ich will nicht sagen, dass wir vielleicht auch nicht Fehler gemacht haben in Form von, weil wir gar nicht ausreichend Personal hatten. Wir haben aber, oder meine Leute sind rigoros drangegangen, diese Themen aufzuarbeiten. Wir haben mittlerweile auch deutlich mehr Personal wieder eingestellt. Und trotzdem würde ich heute sagen, kann man es nicht ausschließen, dass nicht doch wieder ein Versagen irgendwann mal vorkommt. Ich fand es nur richtig, dass diese Fälle aufgeklärt werden. Und jetzt sind dann auch die Gerichte dran, die dementsprechend dann die Entscheidung treffen müssen, was passiert. Mit denen, die sich aus meiner Sicht eben nicht richtig verhalten haben.
Jetzt hast du einerseits einen Arbeitsbereich beschrieben, aber andererseits eben auch, was man da tun muss. Nämlich viel aushalten, Druck, Entscheidungen treffen, Öffentlichkeit.
Ja, das und das muss ich aber als Bürgermeisterin und Bürgermeister genauso, ich habe es ja gerade beschrieben, als Landrat eben an der einen oder anderen Stelle eben auch. Auch da, so verstehe ich auch mein Amt. Wenn ein Fehler bei mir in der Verwaltung passiert, dann ist der Landrat es. Ich mache ja nicht die Schuldzuweisung, sondern ich bin der Kopf. Themen werden in der Verwaltung geregelt und nicht nach draußen. Das ärgert vielleicht an der einen oder anderen Stelle der Presse. Ich halte es aber für die richtige Vorgehensweise. Hm. Und nochmal beim Tierschutz oder bei dem Thema war es eben so. Da bist du eben der Behördenleiter.
Ja.
Dann kriegst du eben Vorwürfe, dass die Verwaltung nicht richtig aufgestellt ist oder nicht richtig hingeguckt hat oder man wollte nicht hingucken. Ich glaube, dass wir das aber nochmal deutlich darstellen konnten, weil das wird auch mal schnell so aus der Hüfte geschossen, sage ich jetzt mal. Das gilt aber für andere Bereiche auch. Wir sind nicht direkt zum Beispiel für das Jobcenter zuständig, aber auch wir stellen Personal ab. Wir stimmen uns aber schon mit den Bereichen ab. Und auch da ist es mir wichtig, und das weiß auch der Geschäftsführer Ringelsieb, dass die Verwaltung vernünftig eben mit den Menschen auch umgehen müssen, die eben hier auch unsere Hilfe angewiesen werden, aber genauso gut erwarte ich das andersrum auch. Also auch da sind wir nicht unmittelbar von betroffen, aber wir stellen teilweise eben auch Personal ab, damit die Behörde dementsprechend auch funktioniert.
Was gehört noch zu den Aufgaben als Landrat?
Weitere Aufgaben sind zum Beispiel, dass wir verantwortlich sind, sowohl für die Berufskollegs, auch für die Förderschulen. Mhm. Berufskollegs, das ist eben der wichtige nächste Abschnitt eben für die jungen Menschen, Übergang Schule-Beruf. Da werbe ich eben einfach dafür, dass eben die jungen Menschen nicht nur auf den Schulen verweilen, sondern vielleicht eher versuchen, auch eine Ausbildung zu bekommen. Wir haben viele freie Ausbildungsplätze. Ich weiß, dass nicht unbedingt jeder Beruf immer dabei ist, aber ich bin immer der Meinung, bevor du gar keinen hast und 2-3 Jahre noch mal auf der Schule verweilst und dann immer noch nicht weißt, mit einer Ausbildung kannst du viel später ja auch noch weiterkommen. Das habe ich ja selber erlebt. dass ich gesagt habe, ich mache einmal die Schlosserausbildung und danach gehe ich nochmal in den kaufmännischen Bereich. Mhm. Und da werben wir also aktiv auch für, müssten doch viel früher in die Schulen reinkommen. Andersrum kann ich aber auch die jungen Menschen verstehen, die sagen, du gingst mir ja damals auch, da machen wir noch gar keine Gedanken. Aber da müssen wir weiter einfach qualifizieren. Dann haben wir die Förderschulen. Und das ist mir ein ganz besonderes Anliegen, weil da eben junge Schülerinnen und Schüler auch sind, die von Anfang an jetzt erstmal, sag ich mal, eine Unterstützung brauchen. Will aber auch deutlich sagen, das, was die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Eltern, das klappt nur zusammen, was da doch schon geleistet wird, ist immens. Wenn man gerade dann auch bei einem Schüler oder einer Schülerin sieht, wenn die damals in der ersten Klasse gekommen ist, wie sie sich dann aber auch damals oder dann auch weiterentwickelt haben. Und wir hatten damals in meiner oder in der Stadt Selm, als ich Bürgermeister war, auch noch eine Förderschule. Dann wurden die Strukturen ja geändert. Man hatte eigentlich gesagt, Förderschulen laufen aus. Heute muss man ja deutlich sagen, es wird eigentlich immer mehr. Mhm. Es kommen immer mehr Schülerinnen und Schüler. Da ist unsere Aufgabe eben als Schulträger auch ein vernünftiges Schulangebot dementsprechend auch zu geben. Wir investieren derzeit auch wieder in Schulen, weil die Kapazitäten, so wie wir sie haben, nicht mehr ausreichen. Darum teilweise eben auch Neubauten, so wie in Lünen, was passieren wird. In Berchtgaden werden wir sanieren und an anderen Stellen auch. Hm. Aber da ist es mir eben auch wichtig, Schülern zu zeigen, dass sie uns wichtig sind. Ich versuche auch teilweise mit unseren Gesellschaften, die wir haben, vielleicht auch den einen oder anderen zu vermitteln, wenn das möglich ist. Ist also eine weitere wichtige Aufgabe, die wir haben.
Also man merkt, dass du diesen Beruf sehr intensiv ausfüllst, weil du mir nicht nur erzählst, was deine Aufgaben sind, sondern auch gleich ziemlich in die Tiefe gehst, was ich ziemlich beeindruckend finde für einen Landrat, der ja ganz oben an der Spitze sitzt und du sagst hier zu jedem Bereich gleich 8-9 Sätze noch hinterher. Vielleicht denken wir jetzt ein bisschen einfacher mal so in Bereiche. Was sind noch Zuständigkeitsbereiche? Und jetzt darfst du einfach aufzählen, ohne überall.
Okay, dann haben wir das ganze Thema Leitstelle, sowohl für den Rettungsdienst, Feuerwehr, wobei beim Rettungsdienst, muss ich doch ein bisschen tiefer.
Natürlich.
Wir haben den Christoph 8, das wissen die wenigsten, der in Lünen dementsprechend stationiert ist. Genau, der Hubschrauber, da sind wir Hauptträger. Wir sind dafür verantwortlich. Eben auch eine ganz wichtige Einrichtung. Dafür sind wir verantwortlich. Wir sind für den gesamten Katastrophenschutzbereich, Rettung, Katastrophenschutz verantwortlich. Wir haben das Straßenverkehrsamt.
Das ist das, was der Bürger sofort im Kopf hat.
Das hat er sofort
dementsprechend im
Kopf. Genauso gut, wenn er auch regelmäßig von uns Post kriegt. Und leider stehe ich dann immer drauf, ich kann es nicht verhindern, wenn da das Knöllchen kommt. Wir sind dann verantwortlich für die kommunale Ausländerbehörde. Hier haben wir diese Aufgabe von der Kreisstadt Unna irgendwann übernommen. Diese Aufgabe ist aber eben auch gerade in den heutigen Zeiten unwahrscheinlich dementsprechend wichtig. Ja, und es gibt noch eine Reihe mehr an Aufgaben. Soll ich die auch noch weiter aufzählen?
Ja, ich finde, das ist schon ein sehr umfassender Blick. Ich habe mich gerade gefragt, ist es nicht auch ein bisschen leichter, Landrat zu sein als Bürgermeister, weil man im Grunde genommen Dinge beschließt im Kreistag und die Kommunen dürfen es bezahlen?
Ich glaube, das ist ja meine Stärke, weil ich selber Bürgermeister war. Und ich denke heute noch wie ein Bürgermeister und man hinterfragt sich schon die ein oder andere Entscheidung. Wenn man der Presse natürlich folgt, werden wir als Kreis sehr oft kritisiert. Aber ich biete gerne immer an, wir kommen auch gerne in die Städte rein. Ich möchte gerne mit den Kolleginnen und Kollegen, Verwaltung, aber auch gerne, sag ich mal, mit der Politik sprechen, dass man mal deutlich aufzeigen kann, welche Aufgaben wir haben, warum, weshalb das alles Geld kostet. Ich bin auch gerne bereit, mit allen darüber zu sprechen, Kosten zu reduzieren. Ich glaube nur, dass wir das aber nur im Verbund hinkriegen. Wir dürfen nicht immer nur den einen Schuldigen finden. Mhm. Das machen teilweise Politiker, auch Verwaltung. Wir schieben gerne den Finger immer in Richtung LWL, der in Münster sitzt.
Nächste Ebene dann.
Wir schieben den Finger gerne in Richtung Land und auch Bund.
EU im Zweifel.
Aber da sage ich auch ganz, oder EU. Ich sag mal, ich habe den Finger noch nie in Richtung LWL geschoben. Da sind über 20.000 Mitarbeiter. Die Leistungen, die da erbracht werden, ich möchte die gar nicht zusätzlich als Landrat erfüllen.
Das ist ja das Ding, ne? Man kann natürlich schimpfen über die Umlage, die der Kreis kostet, aber irgendwie müsste man es ja sonst trotzdem tun.
Ja, einer muss es machen. Ich sag mal, und das ist eben nicht gerecht, bei 20.000 Mitarbeitern, wenn es da eine Tariflohnsteigerung gibt, dass wir dann gleich über zig Millionen mehr an Personalkosten sprechen, die den Menschen auch zusteht. Ich lade jeden gerne mal ins Lebenszentrum ein. Mhm. Da kann man sich mal die Pflege bei dem Kleinen, bei den Kindern angucken. Mhm. Ich gehe da regelmäßig hin, weil das hilft mir auch nochmal, dass du bodenständiger wirst. Aber genauso gut bei den Älteren mal vorbeizuschauen. Da sind Leute, so wie du und ich, die da vorher auch nicht mitgerechnet haben. Die haben plötzlich einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt gekriegt und sind auf Leistung angewiesen. Und soll ich jetzt filetieren und sagen, wer hier andere Standards bekommt, halte ich nicht für richtig. Ich glaube aber, dass das Finanzierungssystem geändert werden muss. Und das muss auf Landesebene geändert werden. Die müssen von vornherein diese Kosten übernehmen. Das kann nicht nach unten gegeben werden. Da können wir auch gar nicht gegen ansparen. Und das weiß das Land auch, das wissen auch andere Ebenen. Das ist aber, glaube ich, die Forderung oder das ist die Forderung der kommunalen Familie, dass wir da eine andere Finanzierungsstruktur hinbekommen, weil die Aufgaben wichtig sind. Es wird dann schnell beim LWL auch immer gesagt, ihr erlaubt euch so für Kunst und Kultur. Da kann ich auch nur sagen, der eine Haushaltskonsolidierung gemacht hat, das kann man ja alles aufgeben, nur wir werden es nie wiederbekommen. Das werden die Städte nicht wiederbekommen, auch wir nicht wiederbekommen. Hm. Und wie wichtig Kunst und Kultur ist, das erlebe ich oder habe ich als Bürgermeister erlebt, aber auch als Landrat. Und die Ausgaben, die wir hier durchführen, die bilden wir auch gerne transparent ab. Das haben wir auch letztes Mal transparent abgebildet. Wir haben eng mit den Bürgermeistern, mit den Kämmerinnen und Kämmerern gesprochen. Die sollen mir gerne Vorschläge machen, wo wir sparen können. Da bin ich auch offen. Ich habe auch die Kämmerinnen und Kämmerer mal zu einer Diskussionsrunde eingeladen. Da waren aber wenig Vorschläge bei, weil sie in dem gleichen Dilemma drin sitzen wie wir auch. Wir sind nur ein umlagefinanzierter Bereich und kriegen eben die Gelder von den Städten wieder. Nur einer muss die Aufgabe erfüllen. Und wenn ich sage, dann streichen wir im Personal im Bereich Straßenverkehrsbehörde, dann können Sie sich ja gerne mal mit den Bürgern auseinandersetzen, auch mit den Unternehmen, wenn die Fahrzeuge nicht relativ schnell angemeldet werden. Dann sagt man mir, dann musst du schneller digitalisieren. Ja. Auch das haben wir gemacht. Wir haben vor 2 Jahren 8 Leute eingestellt. Mittlerweile kriege ich auch die Mitteilung, sollen wir runterfahren. Nur wenn man mal weiß, was wir alles digitalisieren müssen in unseren Bereichen, brauche ich eigentlich noch deutlich mehr Leute. Und selbst wenn ich die Sachbearbeiterstellen so nicht mehr brauche, heißt es doch nicht, dass ich weniger Personal brauche.
Irgendwer muss auch die digitale IT
Die muss mitwandern, das kostet richtig Geld. Mhm. Und wenn meine Verwaltung 1 Tag oder 2 Tage nur ausfällt, weil ich gar kein Personal habe, die mir den digitalen Bereich wieder ans Laufen bringen, dann sollen die Leute sich mal Gedanken machen, über welche Beträge wir sprechen. Also darum, sind keine Lustanschaffungen, die wir da machen. Wir gehen da schon sehr sorgfältig mit den Ausgaben um, genauso wie jede andere Verwaltung auch. Das Problem ist einfach, dass die Finanzierung für die Kommunen, für die Kreise nicht ausreicht. Hm. Da ist der Bund und das Land dementsprechend gefordert. Parteiunabhängig.
Soweit Mario Löhr im ersten Teil unseres Podcasts, der heute dezent in die Überlänge geht. Und ich würde mal anregen, dass wir jetzt Rebecca reinholen für den Eulenspiegel.
Ja, jetzt kommt der Eulenspiegel, wo wir Frontenberg noch mal ein bisschen aus deiner Sicht kennenlernen wollen. Dazu stelle ich dir 3 Fragen, 3 kurze Antworten von dir. Bist du bereit?
Ja.
Erste Frage. Das ist dein liebster Ort in Frontenberg?
Zwei darf ich nicht sagen, ne?
Doch, wir sind gnädig.
Jawohl. Nein, also einmal das Kettenschmiedemuseum, da habe ich sehr viele Bezüge eigentlich hin, aber der Bismarckturm ist für mich schon so ein besonderes Highlight.
Und die 2. Frage, das geht so nur in Frontenberg?
Ja, das sind sicherlich die Menschen. Also ich durfte viele hier kennenlernen, auch Herrn Simmermann zum Beispiel, der mir gezeigt hat, wie die Menschen hier ticken. Und so habe ich Frontenberg auch weiterhin kennengelernt. Und das ist schon was ganz Besonderes. Hier dieses ehrenamtliche Engagement anpacken, Hilfe anbieten wollen und das über die Parteigrenzen hinaus. Das hat mich sehr beeindruckt.
Das stimmt. Und dann auch schon die 3. Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du in Frontenberg mal erlebt hast.
Ja, da gibt es sicherlich ein Highlight, was sicherlich für viele Frontenberger gar nicht so ein tolles Highlight war. Das war eben hier die Überschwemmung gewesen. Als ich nachts die Information hatte und die Mitteilung hatte, dass wir morgens nach Frontenberg hinfahren, hatte ich mich auch darauf vorbereitet. Aber dann der Weg dorthin, wo wir uns eben getroffen haben, vor Ort im Krisenstab, als man mir gesagt hat, was passiert ist, wie die Situation ist, das war schon eine Situation, die hat mich sehr beschäftigt. Gerade weil man einen Tag vorher ja schon große Probleme hatte und jetzt drohte ja noch der Teich auseinanderzubrechen, was das eben nochmal für Folgen hat. Und ich habe mich schon oder hatte mich damit auseinandergesetzt. Zum einen hoffentlich geht das gut, dass die Sicherheitskräfte und alle anderen, die da mitgewirkt haben, dass nichts passiert, genauso gut den Bürgerinnen und Bürgern. Einen Schaden kann man immer regulieren, aber auch da muss man offen sagen, nicht jeder hat eine Versicherung und die Probleme kommen danach. Also das war wirklich ein Highlight in Form von, was mich sehr belastet hat. Ne?
Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Eulenspiegel und damit zurück zum Gespräch.
Ja. Vielen Dank, Rebecca, für diesen Eulenspiegel. Und wir sind wieder zurück im Gespräch mit Mario Löhr, Landrat Mario Löhr. Und ich habe mich gerade gefragt, als ich im Eulenspiegel ein bisschen habe sacken lassen, was du gerade erzählt hast, ist dann nicht dieser Kreis, der sozusagen viele Aufgaben übernimmt, die sonst die Kommunen selber machen müssten, ist ein Dienstleister, ist irgendwie eine Behörde, aber ist es vielleicht auch die Erinnerung an die Mitgliedskommunen, dass wir in einer Solidargemeinschaft unterwegs sind, die füreinander einsteht und Dinge miteinander organisiert? So auf so einer ideellen Ebene.
Eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot, aber verwaltungsseitig will ich auch mal sagen und vielleicht auch politisch guckt aber trotzdem jeder nur in seiner Gemeinde, in seiner Stadt. Und das.
Und ist der Kreis da nicht ein hilfreiches Gegenüber, um sich zu erinnern?
Ja, ich kann nicht nur, weil ich jetzt die Aufgabe habe, sondern ich glaube ganz einfach, wir müssen viel enger und viel mehr miteinander kooperieren, auf unterschiedlichste Art und Weise. Das habe ich auch angeboten. Wir als Kreis müssen nicht jede Aufgabe machen. Alleine nur im Bereich Kultur ist mal so ein klassisches Beispiel. Warum machen wir nicht gemeinsam Werbung für den gesamten Kreis mit ihren Aufgaben? Wir würden eine ganz andere Reichweite erreichen. Nein, man möchte doch lieber sein Format, was man hat, auf kommunaler Ebene lieber vielleicht selber verbreiten. Es gibt da gute Ansätze, die wir schon haben, aber ich glaube, auch bei vielen anderen Themen könnten wir das noch viel deutlicher eben herausstellen. Ne?
Wie viele Mitarbeiter hat der Kreis?
Wir haben roundabout 1600, das schwankt aber auch immer so. Da sind auch Drittleistungen mit drin, die wir für andere übernehmen, 1600.
Und du warst ja selber mal Gewerkschafter, hast du vorhin erzählt. Und in 2023, da hast du auch für Schlagzeilen gesorgt, hast du eben selber auch dafür geworben, dass die Mitarbeitenden des Kreises eine ordentliche und ihnen auch zustehende Tariferhöhung kriegen. 10,x% waren das irgendwie. Mhm. Wie gelingt dir das, diese alte Rolle irgendwie noch in dir zu tragen und die Leute nicht zu enttäuschen, die dich als Gewerkschaftsvorsitzender oder als Gewerkschaftsmenschen kennen? Und jetzt bist du aber Arbeitgeber für so viele Menschen auf der anderen Seite.
Also ich vergesse nie, was ich gesagt habe. Und als die Corona-Krise war, haben wir selber gemerkt, wie schwierig alles war. Energiepreise sind hochgegangen. Wir haben relativ schnell einen Arbeitskreis mit externen zusammengerufen, weil wir gesagt haben, wie bereiten wir uns darauf vor? Die Energiepreise schlagen nachher durch die Decke. Wie können Menschen das überhaupt bezahlen? Und viele andere Bereiche, gar nicht nur die Verwaltung, sondern der gesamte Gesundheitsbereich, der Einzelhandel, alle waren für uns da gewesen und wir haben sie alle gefeiert. Gerade der medizinische Bereich.
Mit Applaus
haben wir gefeiert. Mit Applaus. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, wie schnell wir aber auch wieder vergessen. Zeigt ja gerade das aktuelle Beispiel, als unser Minister Spahn, nicht mein Minister, ich teile auch nicht alles, was er sagt, aber er hat Masken besorgt und wir waren froh, dass wir die plötzlich alle hatten.
Haben ist besser als brauchen, hat er gesagt.
Ja, ja.
Man könnte aber, über diese Fiege-Sache könnte man streiten.
Ja, da gebe ich recht, aber ich sag mal nur, wenn eine Not da ist, dann wollen sie es alle haben. Ich weiß ja, auch, wir waren verantwortlich für das Impfzentrum. Wer alles geschrien hat, er will eine Spritze haben und. Das war aber so eine Not und die Menschen waren da. Und man hat dann gesagt, ja, wir passen schon auf, dass sie geschützt werden. Wir waren glücklich, dass welche da waren. Wir durften ja gar nicht alle unbedingt arbeiten gehen. Es gab Sperrzeiten auch und. Und da hat man deutlich gesagt, das müssen die Menschen auch dementsprechend zu spüren bekommen. So. Und plötzlich konnte sich vielleicht der ein oder andere nicht mehr daran erinnern. Und darum habe ich auch klar gesagt und habe mich solidarisch hier gezeigt, eben mit dieser Tariflohnforderung, auch mit dem Wissen, dass das deutlich alle Haushalte belasten wird. Aber ich kann nicht vorher reden und dann nachher nicht mein Wort halten. Und darum sage ich, das war mir immer wichtig. Und darum habe ich da eine Position bezogen. Das hat nicht bei allen Kolleginnen und Kollegen in Behörden und sonstigen Beifall hervorgerufen. Aber ich habe ein reines Gewissen gehabt.
Ja, und am Ende ist man ja auch im öffentlichen Dienst irgendwie im Wettbewerb mit der Wirtschaft und anderen Arbeitgebern, dass man vernünftige Gelder zahlt.
Ja, es kommt immer, aber das Thema Geld, nur wenn ich heute sehe, die Kolleginnen und Kollegen, die legen auf andere Sachen viel mehr Wert. Ne? Die legen schon, darauf Wert, sage ich jetzt mal, wo komme ich hin? Wie ist das Unternehmen selber aufgestellt? Sind da moderne Abläufe? So, das Thema Homeoffice ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Auf jeden Fall, ja. Wie wird das Thema Familie auch gelebt? Und da haben wir uns schon in den letzten Jahren, sage ich mal, viele Gedanken zu gemacht. Da bewegen wir uns auch hin, dass wir da uns moderner aufstellen. Und es glückt uns ja auch, dass wir auch externes Personal ganz einfach finden.
Lass uns mal jetzt nicht über Corona sprechen, aber welche Krisen und Herausforderungen in den letzten Jahren hat dich besonders gefordert? Außer Corona halt.
Also gefordert hat mich in der Form nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen, das sind Themen, da musst du mit umgehen. Das belastet einen zwar zusätzlich, kriegen wir das soweit alles gestemmt. Du musst ja auch Vorbereitungszeiten haben. Teilweise kannst du dich gar nicht darauf vorbereiten. Aber das ist eben das Spannende auch an dem Beruf. Mhm. Eine Herausforderung einfach anzunehmen. Corona, wir haben ja gesagt, wollen wir nicht drüber reden, ist aber das eine Thema.
Danach reden wir doch drüber.
Nee, da haben wir die Energiemangellage gehabt. Ja. Ist das nächste Thema. Wir haben das Thema Tierschutz gehabt. Und da ist es wichtig, dass man hier den Überblick behält, ruhig, sachlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen umgeht. Weil gerade bei uns war es eben der Bereich, ein Bereich, der relativ stark davon eben betroffen war. Und jetzt gibt es schon wieder neue Herausforderungen. Das ganze Thema Flüchtlingssituation, die ja da war, auch die mussten wir bewältigen. Wie kriegen wir das mit den Städten zusammen gut organisiert? Wir hatten mit unserer kommunalen Ausländer und mit der zentralen Ausländerbehörde zu tun. Auch das ist ja nochmal ein Bereich, den wir mitverantworten. Da geht es um das Thema Abschiebung. Mhm. Ich werde mir in Kürze auch, sage ich mal, so eine Abschiebung selber mit angucken. Ich werde mit den Kolleginnen und Kollegen rausfahren. Kein einfaches Thema, aber da haben wir auch Lösungen gefunden. Und daran sieht man ja, es kommen immer wieder neue Situationen, da müssen wir uns als Verwaltung gut aufstellen. Und da muss ich sagen, habe ich einen guten Personalkörper, gute Führungskräfte, die mich da auch gut beraten und auch gute Kollegen, die es dann mit mir gemeinsam eben auch umsetzen. Jetzt die Situation, der Ukraine-Krieg, auch da bereiten wir uns intensiv darauf vor. Man kann das den Medien ja entnehmen, dass man sagt, Europa muss sich schon wehrfähig machen. Es gibt ja die Situation, dass man sagt, man möchte im Osten schon eine Front aufbauen. Das wird auch uns als Kreis Unna betreffen. Wir sind mit unserer Kaserne in Unna-Königsborn noch ein Standort hier in Nordrhein-Westfalen von wenigen. Mhm. Und wir haben natürlich mit der A2 auch eine Situation, dass auch wenn Fahrzeuge rollen werden, in den Osten dementsprechend auch mit in Anspruch genommen werden.
Ich will da gar nicht so drüber nachdenken. Das klingt ja gruselig.
Ja. Aber gut, das wird ja erzählt und das wird auch gemacht. Wir führen auch intensive Gespräche. Mir ist es wichtig, man darf jetzt gar nicht die Bürgerinnen und Bürger hier in Panik bringen. Dafür ist auch der Zeitpunkt auch gar nicht gegeben. Nur, ich weiß noch, in den 70er Jahren, damals war das schon mal normal, wenn ein Düsenjäger übers Dach geflogen ist. Wir müssen uns daran aber wieder gewöhnen, das wird so passieren. Wir werden auch mehr Militär wieder auf den Straßen sehen. Aber wir müssen uns trotzdem darauf vorbereiten. Denn man redet heutzutage über hybride Angriffe. Das ist an unterschiedlichsten Stellen ja schon mal vorgekommen, wie schnell man mit einer Drohne einen Schaden anrichten kann. Man braucht auch nur jetzt in den Medien das verfolgen. Und das kann uns auch passieren. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, den Menschen sagen, okay, legt euch vorsichtshalber schon mal ein paar Lebensmittel zurück. Das habe ich zum Beispiel mit meiner Frau auch gemacht. Ein paar Wasserreserven und Sonstiges. Wenn plötzlich auch mal ein Stromausfall ist oder die Wasserversorgung dementsprechend nicht sichergestellt ist. Ich war Ende letzten Jahres auch in Schwerte im Wasserwerk gewesen, weil ich mir das mal angucken wollte. Da gibt es derzeit keinen Schutz. Und das werden auch Aufgaben sein, dass wir gucken müssen, was gibt es noch an Infrastruktur im Kreis Unna, wo man sicherstellen muss, wo könnten vielleicht hybride Angriffe auch mal erfolgen. Das würde ich nicht so weit wegschicken oder weit wegschieben, aber man muss das Thema ernst nehmen. Ich zumindest als Landrat mit meinen Leuten und in Ruhe die Bürgerinnen und Bürger darauf vorbereiten, dass sie sich auch so ein bisschen darauf einstellen können. Hm.
Du hast vorhin auch im ersten Teil an verschiedenen Stellen ja auch aufblitzen lassen, was du so in die Hand genommen hast. Ich würde sagen, auch wenn du das Wort nicht benutzt hast, wo du so sagen würdest, da habe ich politische Erfolge gefeiert. Das waren so durchaus ja auch öffentliche Dinge. Gibt es Sachen, die eher unter der Motorhaube passieren, Sachen, deren Früchte man vielleicht noch nicht erkennen kann, wo du sagen würdest, da habe ich was in die Wege geleitet, da werden wir uns doch drüber freuen im Kreis, oder?
Eigentlich wie soll ich das jetzt sagen? Also es gibt eine Menge an Themen, die wir umgesetzt haben. Ob das jetzt ein Erfolg ist, dann gibt es wieder einen, der mir sagt, das war doch gar kein Erfolg.
Ja, aus deiner Sicht.
Ja, also wir haben erfolgreiche Sachen umgesetzt. Ich bin immer einer, der lieber schweigt und genießt. Sollen sich andere dafür feiern lassen. Wir haben ja auch neben dem Kreis mehrere Gesellschaften und ich bin Aufsichtsratsvorsitzender auch in der UKBS. Da bin ich stolz drauf, dass der Geschäftsführer mit dem Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung und mit den Mitarbeitern, sag ich mal, das Thema Wohnungsmarkt unwahrscheinlich gut angegangen ist. Wir werden jetzt weitere Wohnungen auf den Markt bringen, weil das auch ein Riesenproblem in unseren Städten ist.
Oh, ja.
Und der auch dann noch bezahlbar ist, ist ja das nächste Thema. Aber wir haben in der Krise gesagt, nee, wir wollen dieses Thema aktiv angehen. Oder wir haben Tageseinrichtungen, also Kindergärten gebaut, weil die Kommunen Schwierigkeiten hatten, Investoren zu finden. Auch das haben wir zum Beispiel gemacht. Und das ist ein absoluter Erfolg. Und da werbe ich auch dafür, dass so eine Struktur bestehen bleibt, weil es absolut wichtig ist für einen Kreis in dieser Größenordnung. Wir haben auch Erfolge mit unserer Wirtschaftsförderung, aber das haben die Städte zum Beispiel mit ihren Wirtschaftsförderungen eben auch gemacht. Da muss man sagen, das gute Miteinander, was auch da stattfindet, das Absprechen sind für mich eben auch Erfolge, aber im Wesentlichen auch für die, die es dann umgesetzt haben. Wir werden jetzt einen neuen Nahverkehrsplan im Bereich ÖPNV rausbringen. Da war es mir zum Beispiel wichtig, eben vor der Kommunalwahl deutlich zu machen, es wird Veränderungen geben. Da muss man aber ehrlicherweise auch sagen, weil eben auch die Kolleginnen und Kollegen damals deutlich gefordert haben, ihr müsst Ausgaben reduzieren. So, und ich habe dann gesagt, dann sollen die Experten auch mal einen neuen Nahverkehrsplan planen, nicht die Altbekannten, die da alle mitwirken. Das ist erfolgt. Die Kostenaufteilung wird eine andere sein. Die Städte müssen sich daran beteiligen, wenn es im Wesentlichen um Linie geht, die nur die einzelne Stadt oder Gemeinde betrifft. Da gibt es aber dementsprechend noch einen Austausch. Ich glaube, das wird auch ein Erfolg, der neue Nahverkehrsplan, den man aber regelmäßig auch hinterfragen muss. Ja, und dann eben auch, ich habe gerade gesagt, Aufbau unseres gesamten Digitalisierungsbereich, eben mehr Personal. Ich glaube, wir selber merken da schon die Veränderung, wie wichtig eben so ein Homeoffice-Arbeitsplatz ist, den wir unseren Kolleginnen und Kollegen auch anbieten. Jeder, der es möchte, da wo es auch möglich ist, hat hier die Möglichkeiten, das ist erreicht. Im Bereich Gesundheitswesen, Veterinärwesen, da die Strukturen, die wir mittlerweile geschaffen haben, wir sehen da auch erste Erfolge.
Das sind halt so Themen, wo es weniger Applaus für gibt erstmal, ne?
Ja, weil ich als Bürgermeister eins kennengelernt habe und als Landrat. Applaus kriegst du nur, wenn die Bürgerinnen und Bürger was sehen. Wenn da was Neues hingebaut wird, ein Kinderspielplatz, dann ist ein Hallenbad, ein Freibad, ist das toll. Die Aufgaben als Landrat sind ein bisschen andere.
Mehr Managementaufgaben.
Managementaufgaben, und du hast einfach mehr mit den Menschen zu tun. So, und wenn du gerade für die Älteren, für die Schwächeren, und damit haben wir im Wesentlichen auch zu tun, was, das kriegen wenige mit. Und das sind da für mich mehr so die innerlichen Erfolge, wo ich dann nur sage, da fühle ich mich ganz wohl, da kann ich mit gut klarkommen. Das wirkt aber so nicht nach draußen hin.
Was motiviert dich persönlich, damit weiterzumachen? Wo nimmst du die Energie für all das her, was du uns jetzt hier über eine halbe Stunde lang erzählt hast? Wie schaffst du das?
Ich will immer besser werden, ich will immer mehr machen, und wir hatten gerade so in den letzten Tagen viele Konferenzen gehabt, da ging es aber im Wesentlichen wirklich immer Zukunftskonferenz, Armut. So, und wenn man sich auseinandersetzt, was steckt dahinter? Da stecken die Kinder hinter, da stecken Familien hinter, die riesige Probleme haben, wie wollen sie es finanzieren? Da gibt es aber auch wieder viele positive Sachen, so gerade im Bereich Sport auch. Jetzt gerade war ich bei einer größeren Tagung gewesen, bevor ich hier hingekommen bin. Auch da kam das Thema, wie wichtig Sport ist. Nicht nur der Leistungssport, sondern der gesamte Breitensport. Und da sind so viele Themen, wo ich sagen kann, als Landrat, da kann ich zumindest helfen. Und darum habe ich ja gerade auch gesagt, du musst oben an der Spitze stehen, wenn du was erreichen willst, wenn du was umsetzen willst. Und da brenne ich einfach noch. Da gibt es noch so viele Themen zu tun.
Okay, der Mann hat Bock. Und gibt's denn, was machst du denn zum Ausgleich? Also guckst du auch mal eine Serie auf Netflix oder so? Oder Guckst du dann abends auch noch die Reportagen über die Bundespolitik und so?
Sowohl als auch. Also wenn ich wirklich die Zeit habe, dann gehe ich auch mal erstmal in meinen Swimspa rein. Auch das mache ich. Einfach mal einen kühlen Kopf zu kriegen, aber dann geht es eigentlich weiter. Ne, dass ich schon Nachrichten, das ist für mich das Wichtigste. Ich will wissen, was in der Welt, sage ich jetzt mal, abläuft. Meine Frau sagt mir aber auch immer, wir müssen mal, alle haben eine gemeinsame Serie. Wollen wir uns nicht auch mal eine zulegen? Ja, aber wir kommen nicht so.
Was auf Karts oder so? Das hat
ja, nee, wir kommen aber nicht auf den Nenner. Nee. Sie guckt sich gerne sowas an. Ich bin aber eher so, ich habe da so andere Themen, wo ich klarkomme. Und im Urlaub, ich habe ja gesagt, ich habe einen älteren Sohn. Wir fahren dann auch einmal im Jahr zusammen im Urlaub weg für eine Woche. Dann erholen wir uns. Und was ich liebe, ist wirklich die Sonne. Ich liebe Sonne, ich liebe Wasser, einfach da zur Ruhe zu kommen. Das ist viel. Und wenn ich mit meiner Familie, mit den beiden Kleinen fahre, dann wird das dann immer ein bisschen weniger. Aber das macht dann auch Riesenspaß. Und daran sieht man, ich kann mir gar nicht so viele Hobbys erlauben. Wenn ich sage, ich gehe mal gerne ins Kino, schlafe ich sowieso ein. Ja, ist mir jedes Mal passiert. Ich bin mit den Kleinen wirklich in so einen Film gegangen.
Gut, die gucken aber auch Filme, wo man als
Erwachsener... Ja, ist aber dann blöd, wenn der Papa schnarcht. Ne? Ja. Aber die machen mich dann wach. Ne? Also daher, ich habe da keine Zeit groß. Will die auch gar nicht, weil die Menschen, meine Arbeit, das ist mein Hobby, das ist mein Beruf. Ich brenne einfach dafür und jeder kann zu mir hinkommen. Ich mache mir Gedanken und dann suchen wir gleich so die nächsten Themen, was können wir schon wieder machen. Ich glaube, das ist so das Besondere vielleicht an meiner Person. Also es gibt auch eine klare Botschaft, geht nicht, gibt's nicht. Ich glaube, noch nie zu einem gesagt, geht nicht, können wir nicht. Dann müsste das schon was Außergewöhnliches sein, weil es irgendwo immer Möglichkeiten gibt.
Sagt Mario Löhr. Landrat des Kreises Unna. Vielen Dank für diese umfangreichen, intensiven Einblicke in die Arbeit, in den Werdegang und auf den Menschen, Mario Löhr. Danke für das Gespräch und Glück auf.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Glück auf.
Puh, das war intensiv.
Ja, voll das dichte Gespräch.
Ja, der Mann hat an vielen Stellen ganz schön ausgeholt.
Hattest du das Gefühl, du kamst nicht genug zu Wort?
Naja, ich fand es aber schon recht auch eindrucksvoll, dass er bei so vielen Themen einfach in der Tiefe ist. Da brauchte ich gar nicht so viel fragen und bohren. Einfacher Job für mich heute, aber die Ohren musste ich schon ganz schön spitzen und das Hirn einschalten.
Ja, man nimmt ihm auf jeden Fall ab, dass er was gestalten will und sich dann auch reinfuchst in die Themen.
Man könnte sagen, wer Macht hat, muss auch machen.
Schönes Schlusswort.
Ja, danke.
Okay, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Soll ich es auch nochmal sagen?
Ja.
Alle Infos wie immer in den Shownotes. Folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite roheule.de vorbei und lasst uns gerne auch Feedback da. Glück auf!
Das kannst du ja eigentlich so drin lassen, soll ich das auch so sagen? Großartig.